Herzlich willkommen beim Prime Break Podcast. Mein Name ist Jenny Hughes und hier geht es um Amazon SEO, Marketing und Markenaufbau. Darüber hinaus teile ich mit dir echte Einblicke in den Amazon-Kosmos, Learnings, Tipps und auch so richtige Fuck-Ups. Mach dich bereit für ehrliche Insights, denn wir sprechen hier Tacheles. Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prime Break. So, ich hoffe, man hört mich jetzt gut. Ich habe nämlich gerade das Mikrofon verschoben. Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es auch gut. Irgendwie, es fühlt sich langsam an wie Endspurt. Ne? Also jetzt, gerade wo ich es aufnehme, ist der 8. Dezember 2025. Und irgendwie, ja, man merkt langsam, die Leute werden auch einfach genügsamer. So, ja, es ist jetzt noch der ganze pure Weihnachtsstress. Und manche stressen sich auch enorm rein. Ist auch ganz schön krass, wenn ich ehrlich bin. Ich mache mir da jetzt nicht so einen Stress. Aber trotzdem, es ist so, irgendwie habe ich das Gefühl, alle kommen jetzt so langsam zur Ruhe und wollen jetzt auch langsam das Jahr abschließen. Und so fühle ich mich auch. Na, deswegen frage ich, wie geht's euch? So geht's mir jetzt gerade. Also, ich habe jetzt lange überlegt, was mache ich denn für eine Folge? Es gibt noch sau viele verschiedene Themen, mit denen ich über euch reden will, aber irgendwie habe ich keins dieser Themen heute gefühlt oder es passt jetzt einfach nicht zur Zeit. Und dann habe ich weiter überlegt und dann kam mir, ach, weißt du was, darüber könnten wir es machen. Und zwar, falls du es vielleicht verpasst hast, aus zeitlichen Gründen oder was auch immer, vielleicht sagst du, nee, Shani, Digga, geh mir mal weg mit so Lives, das ist gar nicht mein Ding, ich kann sowas nicht leiden, absolut fein, kann ich nachvollziehen. Aber letzte Woche am Mittwoch, das war am 3. Dezember, waren die liebe Caro und die liebe Annie und ich auf Instagram live eine Stunde lang. Das war richtig toll. Oh Gott, das war so schön. Das hat so viel Spaß gemacht. Irgendwie ist das auch richtig toll. Ich habe zum ersten Mal jetzt nach 10 Jahren, by the way, Leute, ich feiere jetzt gerade diesen Monat mein 10-jähriges Jubiläum auf Amazon. Seit Dezember 2015 verkaufe ich auf Amazon und deswegen ist es jetzt mein Jubiläum. Voll crazy, oder? Richtig krass. Irgendwie, ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis oder das Gefühl, ich muss irgendwas Cooles machen, aber mir fällt gar nichts ein. Aber ich lasse mir noch was einfallen. Ich mache mir noch mal Gedanken dazu. Vielleicht komme ich später auf irgendeine coole Idee. Aber anyways, wir sind live gegangen, es hat super Spaß gemacht. Falls du sagst, boah shit, ich habe es echt verpasst, ich würde das gerne nochmal sehen. Ich packe dir den Link zu der Instagram-Aufzeichnung in die Shownotes. Das wird über Annies Account quasi gezeigt. Leider konnten die Caro und ich diese Aufzeichnung nicht bei uns mit reinposten in unsere Accounts. Das ging leider die technische Umsetzung nicht. Aber es ist gar nicht so schlimm, deswegen die Aufzeichnung findet ihr nochmal in den Shownotes, könnt ihr es da nachschauen. Vor allem ist es auch super interessant, dass mal auch wirklich dann drei Frauen hier eine Stunde lang die Bühne hatten oder die Zeit hatten, mal einfach über ihre Erfahrungen zu reden. Das Thema war nämlich unsere Erfahrungen der letzten Jahre mit Amazon FBA. Super spannend, wir haben tatsächlich nicht nur über Amazon FBA geredet, sondern Amazon im Allgemeinen, um dort zu verkaufen. Das war auch echt cool, muss ich sagen. Also das Thema war auch schön gemacht. Und hört euch auf jeden Fall die Aufzeichnung an, um auch die Meinungen von den anderen beiden zu hören. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig, immer Meinungen nur von anderen reinzuhören. Ich meine, ich freue mich brutalst, ja, wirklich brutalst, dass du hier reinhörst und der ein oder andere berichtet dann noch, ja, hey, Shani, ich habe das angewendet, ich habe das in deinem Podcast gehört. Ich freue mich. Oh mein Gott, ihr wisst, ich kann das manchmal auch gar nicht ausdrücken, aber innerlich schreie ich, jubel ich und springe in die Luft, weil ich absolut begeistert bin. Ja. Genau. Und dann dachte ich mir, Leute, die Caro und ich, wir haben eigentlich richtig schöne Fragen zu diesem Live ausgearbeitet. Und dadurch, dass wir ja alle drei was sagen wollten, ne, und wir nur eine Stunde Zeit hatten, weil die Annie dann leider weiter musste und sie hat das Live gehostet, haben wir uns halt relativ kurz gehalten, natürlich. Ich meine, ich wollte jetzt da auch nicht im Live irgendwie einen 20-Minuten-Monolog halten. Das war jetzt auch nicht Zielsetzung der ganzen Sachen. Aber ich dachte mir, hey, die Fragen sind an sich echt cool. Komm, lass uns die einfach noch mit zusammen in den Podcast nehmen. Das heißt, das wird übrigens eine absolut ungeskriptete Folge. Ich habe hier nur vor mir die Notizen, die ich vom Live tatsächlich hatte für die Fragen. Und ich dachte mir, ich habe ja jetzt die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu erzählen. Deswegen gehe ich einfach auf meine Notizen ein, das, was ich auch ein bisschen im Live gesagt habe, und würde halt natürlich ein bisschen detaillierter jetzt auf die ganzen Fragen eingehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir mal an, oder? Würde ich sagen. Also Frage Nummer 1. Was war dein größter Fehler beim Start? So vieles, Leute. Ich habe so viele Fehler gemacht. Und jetzt, bevor ich auf meine Punkte eingehe, die ich auch im Live gesagt habe, würde ich gerne noch ein paar Dinge vorab dazu sagen wollen. Erstens mal, als ich Anfängerin war, habe ich wirklich sehr, sehr viele Fehler gemacht, die auch manchmal im Nachgang zu so vielen Problemen geführt haben. Und es war wirklich ein Rattenschwanz. Ich möchte euch aber wirklich nochmal in Erinnerung rufen, es ist normal, es ist absolut normal, Fehler zu machen. Die Frage ist, wie gehst du danach mit deinen Fehlern um? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Aber Leute, ihr seid Anfänger. Also natürlich nicht jeder, der hier zuhört, ne? Aber für mich sind auch Leute Anfänger, die ersten ein, zwei Jahre mit Amazon dabei sind. Das heißt, ganz egal, ob du gerade noch am Überlegen bist, ob du mit Amazon starten möchtest, schon dabei bist, seit einigen Wochen oder Monaten oder seit über einem Jahr. Ich meine es auch gar nicht persönlich, wenn ich dann genau euch als Anfänger betitel. Aber in der Zeit habe ich die meisten meiner Fehler einfach gemacht und das war mit das Beste tatsächlich, weil ohne Fehler kein Lernprozess. Also zumindest bei mir so. Und es ist entscheidend, dass man halt manche Fehler macht, damit man daraus lernt, schlauer wird, damit man auch besser versteht, wie Amazon, die Kunden etc. arbeiten. Wichtig halt an der ganzen Sache ist, und ich glaube auch zu Recht, dass die meisten Leute davor Angst haben, ist, dass wenn man Fehler macht, die so gravierend sind, dass man eigentlich wieder aufhören müsste mit diesem Business. Und das ist die größte Sorge und auch absolut zu Recht, ne? Also ich würde auch nie einen blutigen Anfänger, der noch nie irgendwas groß über PPC-Werbung oder Werbekampagnen auf Amazon im Allgemeinen gehört hat oder sich da nicht weitergebildet hat, den Personen würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, macht mal selber eure Werbung. Ne? Da können auch ganz, ganz schnell irgendwie 6.000 Euro Tagesbudget mal draufgehen, dann stehst du da, hast noch keinen Cent verdient und plötzlich bei Amazon minus 6.000 Euro Schulden. Ist halt auch ein sehr, sehr gravierender Fehler und das habe ich auch leider schon mit erleben müssen von anderen, wo es mich unglaublich traurig gestimmt hat, weil es einfach diese Situation war. Nichtsdestotrotz, in den meisten Fällen sind halt diese Fehler nicht so krass gravierend. Ne? Ich will euch da keine Sorgen machen oder keine Ängste jetzt ins Ohr flüstern, sondern es ist halt einfach die Realität und die Frage ist am Ende des Tages, wie gehst du damit um? Weswegen ich, by the way, mir schon seit einigen Jahren immer wieder auch solche Fehler aufschreibe, beziehungsweise was ich auch schon seit einer längeren Zeit mache, sind Learnings aus diesem Monat. Also ich habe einmal in meinem, ja, Tagebuch würde ich es nicht nennen, in meinem Notizbuch, so eine Doppelseite, wo halt drin steht, also zum Beispiel jetzt Learnings November 2025, ich schlage gerade mal die Seite auf. Und was habe ich mir da aufgeschrieben? Ah ja, Betrug durch KI-Bilder, durch Endverbraucher. Habe ich auch erzählt in meiner Story auf Instagram. Deswegen empfehle ich euch, da mir reinzufolgen, damit ich sowas halt nicht vergesse, weil es passiert so viel, diese ganze Welt ist so dynamisch geworden, irgendwie die Übersicht noch zu behalten ist krank und mein Hirn schafft das nicht. Deswegen mache ich mir solche, ja, so solche Infografiken halt für mich selber. Und da schreibe ich auch solche Fehler rein, die mir halt passieren. Ja, und das kann ich nur jedem empfehlen. Du musst es ja nicht auf dem Papier machen, du kannst es auch digital machen, was dir lieber ist. Ich persönlich mit so Notion oder so, ich arbeite mal konsequent 2 Wochen dran und höre ich wieder auf. Keine Ahnung. Deswegen, meine Routine ist tatsächlich viel aufschreiben, mir hilft das enorm. Aber kommen wir zurück zu der Frage, ich lese sie nochmal vor. Ich habe jetzt viel drumherum geredet und sie gar nicht beantwortet. Also, was war dein größter Fehler beim Start? Es sind eigentlich drei Dinge. Also, ich habe sie jetzt mal fürs Live auf drei Dinge runtergekürzt. Nummer eins. Und das habe ich auch schon hier ein paar Mal erwähnt. Und das ist halt einfach mein größtes Learning, mein Werdegang. Und ich werde diese Geschichte auch ganz oft noch erzählen. Aber es sind einfach SEO-Listings plus Produktbilder nicht zu verstehen und auch nicht ernst zu nehmen. Okay, was meine ich damit? Vielleicht weißt du es ja, ich komme ja ursprünglich aus dem Großhandel, ne? Also meine Eltern sind ursprünglich nur Großhändler gewesen. Ich bin in einem Großhandel aufgewachsen. Wer auch aus einem Familienunternehmen kommt, weiß, dass man Kirche und Staat sozusagen nicht so leicht trennen kann. Du bist trotzdem irgendwie involviert und sei es nur, weil deine Eltern halt beim Abendessen immer von der Arbeit erzählen oder so. Und du kriegst als Kind ja auch viel mit. Und dadurch, dass wir so aus dem Großhandel kamen, dann Amazon war einer, also es war nicht die erste Endverbraucherplattform oder Marktplatz, wo wir verkauft haben, aber wir hatten gar keine Ahnung, dass man Endverbraucher anders einfach bespielen muss tatsächlich und anders ansprechen muss. Und das war mit der größte Fehler, weil ich habe das auf Amazon 1:1 so übernommen wie aus dem Großhandel. Maximal 4 Bilder und zwar das Produkt einfach nur von 4 verschiedenen Winkeln. Abfotografiert, freigestellt, also hinter einem weißen Hintergrund, nichts Spezielles, keine Emotionen mit reingebaut, keine Ambiente oder irgendwie ein Gefühl durch die Bilder vermittelt, nada. Und die Listings von früher, man muss halt überlegen, Leute, als ich mit Amazon angefangen habe, das war 2015, Menschen waren noch nicht so faul, wie sie heute sind und Menschen haben definitiv in dem Zeitraum auch noch mehr gelesen, ne? Also auch Produktbeschreibungen und so. Und tja, da habe ich auch wieder aus dem Großhandel gemacht, weil da ging es halt eher, da war es wichtige, Produktspezifikationen halt anzugeben. Und genau diese Beschreibungen habe ich eins zu eins auf Amazon übernommen. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Genau, gar nichts. Ja, auf Amazon ist gar nichts passiert. Meine Produkte sind total gefloppt. Ich hatte kaum Verkäufe. Ich habe kaum geschafft, schwarze Zahlen zu schreiben. Und nach einem Jahr war ich auch kurz davor, tatsächlich wieder mit Amazon aufzugeben. Ne? Nach dem Motto, naja, anscheinend passen unsere Produkte doch nicht so gut auf die Plattform. Bis jemand zu mir kam, ne, wo ich auch so ewig gefragt habe, ein Experte auf Amazon zur damaligen Zeit hat zu mir gesagt, Shani, wenn du nicht dich um deine Listings kümmerst und Suchmaschinenoptimierung und auch nicht auf deine Zielgruppe eingehst, dann wirst du für diese Kunden immer blind bleiben auf Amazon. Dann kannst du gar nicht erfolgreich sein. Und das war meine Stunde Null und das war auch der Moment, wo ich Listings und so ernst genommen habe und mir gesagt habe, okay, bevor ich jetzt aufgebe, ich gebe dem jetzt noch eine Chance. War natürlich ein enorm großes Projekt, auch komplett neue Produktbilder zu machen, da zum ersten Mal sich auch gut damit auseinanderzusetzen. Produktbilder anders zu machen als nur von zwei oder vier verschiedenen Winkeln und erstmal auch zu lernen, was bedeutet eigentlich SEO genau und was bedeutet SEO auf Amazon? Wie kann ich das bestreiten? Das war ein ganz schön langer Lernprozess, aber es hat sich gelohnt. Und diese Arbeit hat sich zu 100% für mich gelohnt. Und ich will nie wieder schlechte Listings anbieten, weil ich weiß, wie viel Impact Listings haben können. Mein Business hat es eindeutig gerettet. Ja, auch nur schon alleine, um mich von der Konkurrenz zu differenzieren, war das für mich der ausschlaggebende Punkt. Und ja, ich weiß, man kann mit KIs heute Listings schreiben. Die meisten Listings, die ich lese mit KIs, sind halt einfach schlecht. Ne? Und wenn ich selber, und ich probiere es ja immer wieder, wenn ich dann mal meinem ChatGPT sage, hey, kannst du mir mal ein Listing über das Produkt schreiben? Wenn du nicht dein Prompt gescheit machst, dann ist es schon ein Problem. Und das habe ich leider jetzt in letzter Zeit sehr oft bei meinen Kunden beobachtet, wie sie zum Beispiel vor allem beim Listing erstellen. Hölle. Haben sie Produktbeschreibungen geschrieben. Aber ich komme da später drauf zurück. Ja? Also das war wirklich mein erster Fehler. Und damit unter anderem der Grund, warum ich fast aufgegeben hätte auf Amazon. Ja? Dann der zweite Fehler war nicht mein komplettes Sortiment auf Amazon zu listen, sondern nur ausgewählte Produkte. Ich weiß, ich habe einen Sonderstatus im Gegensatz zu anderen Marken oder Verkäufern auf Amazon. Ich musste nicht von Stunde null beginnen. Ich hatte schon Produkte. Aber wir hatten damals den Fehler gemacht, weil wir uns auch so unsicher waren und so und auch uns nicht irgendwie zur damaligen Zeit, ne? Heute hat sich das alles verändert, aber damals wollten wir uns nicht selber irgendwie ins Knie schießen mit Amazon, weil wir trotzdem überwiegend, also fast ausschließlich nur an Einzelhändler verkauft haben. Haben wir damals beschlossen, nur eine ausgewählte, also ausgewählte Produkte auf Amazon zu listen. Das waren, boah, 20 Stück ungefähr. Aber ich hatte im Lager über 100 verschiedene Artikel. Und da haben wir stückweise, nachdem ich angefangen habe, mich mit Listings mehr auseinanderzusetzen, haben wir auch beschlossen, okay, wir geben dem jetzt allen noch eine Chance und wir laden jetzt unser komplettes Sortiment hoch. Und wenn, keine Ahnung, du zum Beispiel jetzt auch Großhändler bist, der sagt, es wird Zeit, ich kann mich nicht nur darauf verlassen, dass meine Einzelhändler bei mir kaufen, sondern Endverbraucher sind auch ein sehr starker Markt, sage ich mal, oder eine sehr starke Zielgruppe und du hast schon ein breites Sortiment oder du, keine Ahnung, es gibt ja etliche verschiedene Geschichten, sei es, du löst dein Ladengeschäft auf, hast aber noch so viel Ware und würdest sie am liebsten verkaufen. Ne? Und das sind deine eigenen Produkte oder auch nicht mal deine eigenen Produkte. Sei es, du hast jahrelang auf eBay verkauft und hast auch schon ein Produktportfolio und möchtest jetzt auf Amazon expandieren. Was auch immer dein Grund ist, ich würde dir wirklich empfehlen, immer dein ganzes Sortiment hochzuladen auf Amazon und nicht ausgewählte Artikel. Ja? Und mein dritter Fehler war, nicht mit FBA gestartet zu haben. Das Ding halt an der Sache war, ich habe ein eigenes Lager. Ich habe bis heute ein eigenes Lager und kein kleines. Ne? Und mich kostet die Einlagerung in meinem eigenen Lager natürlich nicht so viel, wie wenn ich das bei Amazon einlagere. Deswegen habe ich die erste Zeit auf Amazon, und ich rede nicht vom ersten Jahr, sondern ich rede von den ersten 2 Jahren. Also ich habe bis irgendwann 2017, 2018, auch der Übergang zwischen den Jahren, habe ich dann beschlossen, ich versuche es mal mit FBA und ich schaue mal, wie es läuft. Ja, aber ich habe da damals davor keinen Sinn gesehen, an die Amazon-Lager Ware zu schicken, wo es dort eingelagert wird, wenn ich schon ein Lager habe. Ding nur an der ganzen Sache ist, und das habe ich damals nicht verstanden, zu dem Zeitraum, wo ich auch mit Amazon angefangen habe, da war Amazon FBA das der große Shit schlechthin für Amazon. Das hat Amazon auf ein ganz anderes Level katapultiert. Sagt man das so? In meinem Kopf klingt das richtig, aber ich bin mir nicht sicher. Ihr wisst, was ich meine. Und Amazon hat natürlich FBA enorm gepusht, weil sie darin Interesse hatten, damit ihr System funktioniert, dass ja andere Verkäufer auch FBA nutzen und nicht nur Eigenversand machen. Sprich, die ganzen Produkte auf Amazon, wenn du FBA-Produkte hast oder beziehungsweise halt mit FBA-Versand anbietest, wurden die halt mehr gepusht als Eigenversand, also FBM. Und das war mir zum damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht klar. Und das war echt fatal. Ja, und als ich mit FBA angefangen habe, plötzlich habe ich auch viel mehr Sichtbarkeit erreicht. Es ist halt schwierig, das jetzt für mich zu unterscheiden, weil ich habe das nicht projektmäßig gemacht, erst alle Listings auf Vordermann gebracht und dann FBA angefangen, sondern ich habe das auch schon mittendrin gemacht. Das heißt, ich kann euch gar nicht sagen, ob SEO-Listings oder FBA oder einfach die Mischung aus beiden, was da besser funktioniert hat. Na, ich habe leider diese Erfahrungswerte tatsächlich nicht. Ich weiß nur, insgesamt habe ich so einen krassen Push bekommen, von dem ich nie in meinem Leben nur geträumt hätte. Also meine Träume damals waren auch sehr, sehr klein auf Amazon. Da habe ich ja geträumt, so 5.000 Euro monatlich Umsatz zu machen und irgendwann auf die 10.000. Ne? Aber ja, im Allgemeinen, die Kombi hat es für mich definitiv gemacht auf Amazon. So, Frage Nummer zwei. Welche Kosten unterschätzen viele Seller? Da übrigens nochmal der Reminder, schaut euch die Aufzeichnung an. Ich fand das nämlich super interessant, was die anderen beiden dazu gesagt haben. Ja, wir hatten Punkte, die haben sich überschnitten, definitiv. Aber trotzdem, also ich fand das sehr, sehr spannend. Bei mir, ich habe mir aufgeschrieben, FBA-Kosten, der Klassiker, ne? Ein, inklusive halt der Einlagerung mit dem Versand etc. Das unterschätzen viele Seller. Das unterschätzen viele Seller auch noch, was dafür Kosten mit reinkommen, noch zusätzlich. Ne? Manchmal sind es auch versteckte Kosten. Oder sei es, dass die Einlagerung von September bis Dezember oder Januar sogar teurer ist in Amazon als das restliche Jahr. Warum? Weil Quartal 4 Weihnachtsgeschäft, mehr Leute sowieso mehr Ware zu Amazon schicken, die Amazon-Lager sind voll und da hat Amazon noch einfach die Möglichkeit gesehen, mehr Umsätze zu machen. Ist einfach so, ne? Amazon ist trotzdem ein Unternehmen, das auch irgendwie gewinnerbringend arbeiten muss, und sei es durch Provisionen, Einlagerungen etc. pp., was da Amazon sonst noch für Einnahmen hat, wie auch PPC-Werbung oder so. Und das wird halt, ist halt ein amerikanisches Unternehmen einfach. Die wollen auch ihre Gewinne machen und nicht nur, dass wir erfolgreich da von Amazon sind, weil das ist gar nicht Prio 1 von denen. Also bitte behalte das auch im Hinterkopf. Aber definitiv FBA-Kosten, da auch mein Profi-Tipp und auch Werbung und ich komme auch später nochmal drauf zurück. Sellerboard ist ein tolles Tool, um genau solche finanziellen Übersichten zu erhalten und um all deine FBA-Kosten zum Teil auch zu sehen und eine Übersicht dafür zu bekommen. Na? Also Sellerboard ist richtig toll dafür und es ist ein Tool, das auch nicht viel Geld kostet. Damit Werbung Ende und ich komme später nochmal drauf zurück. Dann als nächstes natürlich die PPC-Kosten, ja. Die einfach deine ganze Marge auffressen. Also, es ist ja auch immer noch so gefährlich, weil viele Leute einfach nicht ihre Margen und ihren Gewinn ermitteln können und denken, Umsatz ist das eine, weil sie werden auch zum Teil auch von der Amazon-Bubble so gefüttert. Ne? Da werden ihnen so tolle Zahlen gezeigt von Umsätzen, aber die Frage ist nicht, wie viel Umsatz du machst, sondern die Frage ist, wie viel Gewinn am Ende des Tages übrig bleibt und wie wirtschaftlich du arbeiten kannst. Und dann ist es halt total wichtig zu wissen, wenn du organisch halt dein Produkt verkaufst, also ohne Werbung, wie viel es dich da schon gekostet hat, inklusive all deiner Kosten. Und ich rede nicht nur von Amazon-Kosten, sondern ich rede auch von den Kosten, wie viel hat es dich gekostet, das Produkt hierher nach Deutschland zu bringen, als Beispiel, ne? Was war dein Einkaufspreis von deinem Hersteller, zum Beispiel, wenn du aus China sourcest? Der Klassiker halt. All diese Kosten müssen da mit drin sein. Und dann hast du Summe X am Ende des Tages und das ist dein Nettogewinn. Ja, und an dem Nettogewinn würde ich dann anfangen zu sagen, okay, ich habe, wenn ich durchschnittlich so und so viele Produkte im Monat verkaufe oder am Tag, habe ich so und so viel Nettogewinn. Und sage ich mal, von dem Nettogewinn will ich 10 oder 20% an Werbung investieren. Das heißt, mein Tagesbudget ist Summe X. Okay? Und nicht aus dem Bauch heraus machen, weil da scheitern die meisten und da sind halt die Margen weg, da ist der Gewinn weg und am Ende des Tages hat der Seller kaum was verdient oder sogar noch was drauf gezahlt, um auf Amazon verkaufen zu dürfen. Und das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Und wenn du auch sagst, ja, aber ich kümmere mich gar nicht drum, na, dafür habe ich Mitarbeiter, absolut verständlich. Du kannst dich als Chef auch irgendwann nicht mehr um alles kümmern, aber es ist wichtig, zumindest zu wissen, um was es geht. Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn jemand von einem A-Kurs spricht, dann solltest du, auch wenn du selber nicht die Werbung schaltest, du solltest wissen, was ein A-Kurs bedeutet. Na? Oder auch Conversion Rate oder so. Das sind halt Begriffe oder vor allem bei A-Kurs, wenn jemand sagt, naja, unser A-Kurs liegt bei 35% und du stehst da und sagst, prima als Chef und ich stehe da und ich beschäftige mich ja auch nicht mit Werbung auf Amazon, aber ich weiß, was A-Kurs bedeutet und ich denke mir, ah, verdient ihr daran überhaupt noch was? Und das ist der große Unterschied. Deswegen, selbst wenn du es nicht machst, liest dich ein. Ich meine, Leute, wir leben in dem Zeitalter, in dem noch nie davor jemand gelebt hat. Wir haben so viele Möglichkeiten, auf Informationen zuzugreifen, wie noch nie davor. Und man dachte schon vor 10 Jahren, wir sind an unserem Peak. Und das sind wir noch lange nicht. Und jetzt haben wir KIs. Du kannst dich einfach fragen, so, was sind die wichtigsten Begriffe, die mit Amazon Werbung zu tun haben? Und wo sind Stolpersteine oder auf was muss ich besonders achten? Zack, kriegst du eine schöne Liste. Wenn du nicht der Leser bist oder keinen Bock drauf hast. Ey Leute, es gibt YouTube-Videos, da wird es euch auch alles wunderbar erklärt. Bitte informiert euch. Ja, bitte informiert euch, wo euer Geld alles hinfließt auch und seid dann nicht grünäugig. Als jemand, der ganz lange auch solche Dinge verdrängt hat, sage ich euch, stellt euch diesen Dingen, auch dieser Angst, ja. Aber Unwissenheit ist, oh, das kann so viel kaputt machen einfach, okay? So, Amen. Jetzt gehen wir mal zur nächsten Frage. Frage 3. Was hättest du beim Launch anders gemacht? Ich bin ehrlich, ich habe sehr, sehr lange über diese Frage nachgedacht. Ich habe versucht, auch weil ich bin auch ehrlich, die Anfangszeit von meinem Amazon, da habe ich mir gar nichts nada aufgeschrieben. Man muss auch dazu sagen, ich war auch immer noch Schülerin und Studentin. Ich habe das nebenbei gemacht. Ich habe damals meine Eltern nur unterstützt und irgendwann habe ich mich da voll reingebissen und habe das auch Vollzeit mit meinem Vollzeitstudium gemacht und meine Eltern da auch vollumfänglich unterstützt. Und irgendwann mal, boah, deutsche Sprache, schwere Sprache, ich sag's euch, war das dann mein Job. Also Amazon war dann meine Tätigkeit bei uns intern und ich wurde auch immer besser drin und ich hatte auch immer mehr Know-how, ne? Aber ich erinnere mich an die Anfangszeit tatsächlich nicht mehr so krass gut und wie ich Launches dort gemacht habe. Aber wenn ich dran zurückdenke und mit der ganzen Laufbahn, die ich auf Amazon und im Allgemeinen so geleistet habe, dann denke ich mal, dass ich da im Lounge einfach, ich habe so viel Scheiße gebaut. Also erstens mal fangen wir mal damit an, dass ich keine Listings hatte, ja. Ich habe einfach meine 2 bis 4 Bilder hochgeladen, die Produktbeschreibung, die ich aus dem Großhandel aus meiner damaligen Wabi hatte, habe ich auf Amazon hochgeladen und meine Titel bestanden zwischen 1 und 4 Wörtern, Leute. Das war's. Das ist nichts. Und das weiß ich heute, aber das wusste ich halt früher nicht. Und deswegen würde ich sagen, einfach mein SEO-Listing plus die Bilder plus auch den A-Plus-Content inklusive A-Plus-Content-Bilder einfach vorab vorzubereiten. Ich glaube, das war mit das Beste, was ich dann irgendwann mal gemacht habe im Launch. Und die nicht stückweise oder währenddessen halt anzufertigen, die SEO-Listings. Was meine ich damit? Es geht eher darum, also bei mir ist es so, und meine Kunden wissen das auch, und so, genauso intern arbeite ich auch. Und ich habe vor 7 Jahren ungefähr das ins Leben gerufen. Das heißt, ich habe die ersten 2 Jahre auf Amazon oder die ersten 3 Jahre, ja, 2 bis 3 Jahre ungefähr, gar nicht so gearbeitet und erst dann meinen Prozess optimiert. Das war folgendes. Meine Listings sind vorab fertig. Leute, ich mache, also als allererstes mache ich auf Amazon eine Konkurrenzanalyse, ja, und ich schaue mir meine Nische an und so weiter. Das sind nur meine normalen Hausaufgaben, die ich immer mache. Aber mein Listing, meine Keyword-Recherche, ich mache das alles, bevor ich das Produkt überhaupt hochlade. Und meistens mache ich das in der Zeit, also für mich intern, wenn ich auf Ware warte. Das heißt, wenn sie zum Beispiel per Luft- oder Seefracht ankommen, dann bereite ich schon diese Listings vorab vor. Das heißt, Titel, Bullet Points, Backend Search Terms, Produktbeschreibung, Texte für A-Plus Content, Bilder für A-Plus Content, mir zu überlegen, wie ich den A-Plus Content gestalten möchte, welche Modelle ich dafür nehmen will. Und alle Produktbilder sind vorab fertig, komplett, Leute, zu 100%. Warum? Damit, wenn das Produkt dann da ist oder wenn ich das hochladen möchte auf Amazon, gehe ich einfach nur nach dem Copy-Paste-Verfahren vor. Und was passiert genau in der Zeit? Ich konzentriere mich ausschließlich auf die Produktanlage. Das heißt, das Produkt auch wirklich hochzuladen auf Amazon und nicht um, ach, ich könnte beim Titel noch das mit reinschreiben oder bei der Produktbeschreibung würde ich noch den Satz mit reintun. Nein, weil es lenkt einfach enorm ab, weil du beschäftigst dich dann mit anderen Dingen. Und ich habe das erst letzte Woche gesehen. Ich habe nämlich einen neuen Kunden. Und der liebe Mann ist 66. Erstmal Respekt an der Stelle, dass er sagt, ich will mit Amazon anfangen, in dem Alter, wo die meisten Leute schon in Rente gehen übrigens, ne? Aber er hat mir auch erklärt, er sieht sich auch nicht mehr so alt, also noch nicht so alt an und er ist noch fit und er hat auch noch Bock, diese Sachen zu machen. Jetzt will er mit Amazon anfangen. So. Und er hat aber Probleme, seine Produkte hochzuladen. Er tut sich auch sehr schwer damit, auch absolut zu Recht. Das ist auch nicht einfach auf Amazon. Und ich habe ihm zugesehen, wie während wir dieses Produkt hochladen, er ChatGPT aufmacht, einen beschissenen Prompt reinschreibt, das kommt auch noch dazu. Er hat nur geschrieben, das ist mein Produkt, schreib mir eine Beschreibung. Er hat nicht gesagt, für was die Beschreibung ist, für welchen Marktplatz, wie viel maximale Zeichen, was ihm wichtig wäre, Spezifikation vom Produkt. Nada, Leute, ich habe ihn auch gefragt, ich so, hast du vorab vielleicht in dem Chat oder mal davor in ChatGPT diese Daten vom Produkt eingegeben? Er so, nee, warum? Und dann lesen wir uns, und dann habe ich gemeint, sag mal, die anderen Produkte, wo du versucht hast, auf Amazon hochzuladen oder die zwei, wo er geschafft hat, auf Amazon hochzuladen, hast du dir die Beschreibung nochmal durchgelesen? Er so, nein. Ich so, Alter, das geht doch nicht. Und siehe da, Amazon, sage ich schon, ChatGPT hat ihn einfach Sachen zu seinem Produkt hinzugedichtet, die gar nicht stimmen, die gar nicht zu seinem Produkt sind. Warum? Weil ChatGPT im Allgemeinen irgendwo Daten sammelt über das Produkt und dann, wenn du ihm nichts Genaueres sagst, dichtet er sie einfach dazu. Und das ist fatal. Und ich habe dem zugesehen, diesem Prozess, und ich dachte mir, Gott, und da habe ich ihm auch aufgeklärt und gesagt, du pass auf, fertige das vorab an, weil du siehst doch, wie du dich auch selber verzettelst, vor allem, weil Amazon so neu für dich ist. Du weißt schon gar nicht, wo du was hingetan hast, ja, wo du das abgespeichert hast. Jetzt hast du aus Versehen den ganzen Prozess auch schon abgebrochen. Dann musst du mir das Produkt nochmal neu anlegen. All das ist so mega nervig. Ja, deswegen vorab bereite dich einfach vor. Denn sonst verursacht das einfach Chaos, unfertige Listings und unprofessionelle Performance. Ja, das war bei mir auch so. Ich habe nämlich zum Teil immer stückweise Listings gemacht. Ich habe halt die Pflichtfelder ausgefüllt. Damals waren noch Beschreibungen und Bullet Points nicht wirklich Pflichtfelder. Das heißt, ich habe ERN und Titel reingegeben. Na, irgendwann habe ich mir gedacht, naja, ich mache in ein paar Wochen dann den A-Plus-Content und irgendwann füge ich eine Beschreibung hinzu, was dazu geführt hat, dass meine Listings unprofessionell aussahen, ja, die Zielgruppe nicht angesprochen haben und zum Teil auch Dinge vergessen wurden, so dass manche Produkte einfach, keine Ahnung, gar keine Bullet Points hatten oder gar keinen A-Plus-Content oder sonst irgendwas, nada. Ja, weil es einfach in Vergessenheit gekommen ist und irgendwann zwischen den Stühlen durchgerutscht ist und dann ist ein Jahr vergangen und du denkst dir, Scheiße, wenn du dir das Produkt wieder anguckst, da steht ja gar nichts drin, gefühlt. Super ärgerlich. Und ich bin auch ehrlich, ich bin mit den Jahren einfach strategischer geworden. Und das war ich aber am Anfang einfach nicht. Das war ich. Ich war das zur Abi-Zeit sehr krass tatsächlich, war ich sehr strukturiert und strategisch, weil ich mir auch Dinge aufgeteilt habe, auch wie ich lerne und so weiter und so fort. Habe das aber nie auf keine Ahnung, mein Beruf oder meinen Job damals, den ich mich nebenbei gemacht habe, ausgeweitet und danach halt auch nicht, bis ich dann das auch wirklich im Studium erst so richtig gelernt habe, wie man strategisch arbeitet. Und ich wünschte damals, ich wäre das alles ein bisschen strategischer angegangen. Ja, auch was mit Promoten und vorab Werbung machen und so weiter angeht. Also ich hätte gerne davor schon mit Social Media angefangen und nicht erst die letzten 2, 3 Jahre für unsere Marke, all das. Das hätte ich gerne früher anders gemacht, aber es ist halt der Stand der Dinge. Und für den Launch, den gehe ich heute komplett anders an. Das heißt, immer wenn wir neue Produkte haben, mache ich Newsletter für all meine Bestandskunden in meinem Newsletter. Finde ich total wichtig, bis heute Newsletter zu haben. By the way, hier die Erwähnung. Bist du schon in meinem Amazon Journal drin? So heißt nämlich mein Newsletter. Der ist auf 3-2-1 ausgebaut. Das heißt, es sind drei Ideen oder drei Neuerungen oder drei Dinge, wie ich Sachen angehe. Zwei Lieben von mir und ein Tipp der Woche. Einmal die Woche versende ich einen Newsletter. Du kannst dich kostenlos dazu anmelden. Und Boni, wenn du dich auch bei mir jetzt in meinem Newsletter anmeldest, kriegst du meine Keyword Blacklist. Und zwar sind das Keywords, die explizit von Amazon verboten sind, sie im Listing zu erwähnen. Da gibt es auch verschiedene Orte. Zum Beispiel darfst du 10% Rabatt nicht im Titel erwähnen. Das habe ich bei dir also für dich alles markiert, sauber in einer Excel-Liste. Ich arbeite seit Jahren mit dieser Liste, fütter sie immer wieder von neuen, weil Amazon da auch immer wieder neue Blacklists rausbringt oder Dinge, wo ich drüber gestolpert bin, wo ich weiß, okay, die darf man nicht verwenden. Und die kriegst du kostenlos on top einfach in dein Postfach. Ich habe eine Öffnungsrate von über 50%. Durchschnittlich sind es 56%, manchmal sind es auch 61%. Mein einer Newsletter, da hatte ich mal eine Öffnungsrate von 78%. Das ist das krasseste ever. Da sind zwar nicht viele Leute drin, aber die, die drin sind und regelmäßig meinen Newsletter auch lesen, die lieben den tatsächlich. Und das zeigt sich einfach an der Öffnungsrate und das zeigt sich auch oft an dem Feedback, das ich erhalte. Also komm gerne in den Amazon Journal mit rein. Es gibt halt auch manche Dinge, die ich zum Beispiel im Podcast gar nicht erwähnen kann, aber dafür dann in den Newsletter mit reinpacke. Und Leute, wenn ihr keinen Bock mehr auf den Newsletter habt, ihr könnt euch einfach wieder austragen. Okay? Dazu alles in den Shownotes, ja, wie du dich das kostenlos anmelden kannst. So, gehen wir mal weiter zur Frage Nummer 4. Welches Tool oder Prozess hat dir später richtig geholfen? So, ich werde jetzt mal Werbung sagen an der Stelle, denn ich habe in den Shownotes auch zwei Links zu diesen. Ich werde jetzt drei Tools erwähnen, aber zwei davon habe ich Affiliate-Links, wo du dir aber sauber Sachen abstocken kannst und dann komme ich gleich nochmal dazu. Tool Nummer 1, und das werden die meisten empfehlen, früher oder später, vor allem Leute im Private-Label-Bereich, macht es besonders Sinn, Helium 10 zu nutzen. Ich kann euch nicht sagen, Leute, die nur Amazon Arbitrage machen, ob das für euch von Vorteil ist. Wahrscheinlich schon, trotzdem für die Keyword-Recherche, für Werbung, wenn ihr trotzdem Werbung schalten wollt. Aber die meisten Seller nutzen auch tatsächlich Helium 10 und das empfehlen auch die meisten. Ich benutze Helium 10 für bessere SEO-Listings, für Keyword-Recherchen und vor allem für die Konkurrenzanalyse und einfach mal zu schauen, was der Markt auch im Allgemeinen hergibt. Nichtsdestotrotz, Helium 10 ist auch super, wenn du neue Produkte sourcen willst. Ja? Wenn du einfach mal schauen willst, hey, was läuft denn gut auf Amazon? Wenn du halt neue Artikel auf den Markt bringen möchtest, ist Helium 10 ein sehr, sehr mächtiges Tool. Es ist aber auch sehr kostenspielig. Und da mein Tipp an dich. Und du findest den direkten Link in den Show Notes. Du kannst, leider sind jetzt Aktionen von Black Friday und Cyber Monday bei Helium 10 vorbei und da gab es fette 40% Rabatt auf das Platinum-Abo, was ich auch habe, was ich auch sehr empfehle, dieses Abo. Aber du kannst auch mit dem günstigeren arbeiten. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Und es gibt auch noch das ganz große, da kann ich nicht viel dazu sagen. Das habe ich noch nie abonniert, aber ich habe das Platinum-Abo und es gab, glaube ich, noch nie 40 ganze Prozent Rabatt darauf. Es gab immer maximal 35% und das war auch schon viel. Nichtsdestotrotz, ihr könnt das ganze Jahr über entscheiden, ob ihr zum Beispiel Helium 10 ganze 20% haben möchtet mit meinem Link. Das ist aber nur für die ersten 6 Monate gültig, also diese 20%. Was auch viele Seller brauchen meistens nicht durchgängig Helium 10. Also ich kenne genug Leute, die das für ein paar Monate haben oder für den Anfang und dann immer wieder halt einfach buchen monatlich oder so, wenn sie es halt brauchen. Oder du kannst hier lebenslang 10% abgreifen bei Helium 10 mit meinem Code in den Show Notes. Ganz große Empfehlung. Ich finde Helium 10 auch klasse. Die haben super viele Lernvideos, weil Helium 10 ist nicht nur ein Tool. Es ist ein riesiges Tool, das in sich sau viele Tools hat. Und da gibt es zu allem Lernvideos nur kleiner Reminder an der Stelle. Es ist alles auf Englisch. Also Helium 10 ist auch ein amerikanisches Unternehmen, bei denen ist alles auf Englisch. Nur damit du es weißt, vor allem wenn du dir schwer tust, ein bisschen mit der englischen Sprache, aber trotzdem, die Lernvideos sind super und so habe ich auch Helium 10 für mich gelernt. Dann Nummer 2 ist Canva. Canva vor allem für Produktbilder. Ihr müsst euch überlegen, ich habe mit Amazon angefangen zu einer Zeit, wo KI noch gar kein Thema war, wo noch niemand groß an KI gedacht hat. Ja, also das haben wir uns damals gar nicht ausgemalt, dass es mal so weit kommt. Und jetzt stecken wir auch schon mehrere Jahre in KIs drin. Ich habe aber Canva vor vielen Jahren entdeckt und als jemand, der davor mit Photoshop und Adobe InDesign und so weiter, also viel mit Adobe-Programmen gearbeitet hat und weiß, was das für ein Abfuck ist, war Canva der Segen schlechthin. Ich arbeite bis heute mit Canva. Die Annie hat mich darauf hingewiesen im Live, dass es geht. Ich habe es persönlich nicht ausprobiert, aber mein größtes Problem immer mit KI-Bildern war einfach, dass wenn du der KI auch gesagt hast, sie soll das und das mit auf dem Bild draufschreiben und du wolltest es danach ändern, ändert sie dir immer das ganze Bild ab. Das hat mich immer enorm abgefuckt. Deswegen, wenn ich schon KI-Bilder erstellt habe, habe ich quasi rohe KI-Bilder genommen, die in Canva eingefügt und dort meine Texte draufgeschrieben, falls was ist, dass ich das abändern kann. Die Annie meinte, man kann aber trotz, also jetzt Editing machen schon seit ein paar Monaten. Davon wusste ich nichts. Ich kann euch nicht da viel dazu sagen, weil, wie gesagt, für mich war das jetzt auch Neuland. Ich finde aber Canva auch richtig toll im Allgemeinen. Erstens mal, du hast 1000 Templates. Ja, du musst keine Designs von null anfangen. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Es gibt für alles Vorlagen auch in den richtigen Größen. Und wenn du dein Amazon-Business angehen willst mit einer eigenen Marke und sagst, ich will mit Social Media auch anfangen, dann hast du so geile Vorlagen einfach auch für Social Media. Und damit kannst du auch gleichzeitig Content erstellen, kannst du Videos bearbeiten, kannst Präsentationen erstellen. Also was kannst du eigentlich nicht grafisch auf Canva machen? Ich frage es mal andersrum. Das Handling ist super einfach. Leute, die aus Photoshop-Zeiten kommen, ja, die wissen, wie fucking anstrengend das war. Und Canva war wirklich ein Segen schlecht. Also so krass. Die haben sich so verbessert und die haben einfach diese ganze Übersicht für Menschen, um damit zu arbeiten, so viel einfacher gemacht, dass es tatsächlich Spaß macht, auch einfach mit Canva zu arbeiten. Du kannst so viel dort tun. Da würde ich dir empfehlen, also es gibt auch die kostenlose Version von denen, die schränkt dich aber ganz schön ein mit sehr vielen Sachen. Du kannst nicht jedes Design auswählen, du kannst nicht jede Grafik nehmen, jedes Bild oder was auch immer. Sondern manche Sachen sind in der Pro-Version, aber die Pro-Version kostet auch wirklich nicht viel Geld bei Canva. Und ich würde euch die bezahlte Version bei Canva definitiv empfehlen, früher oder später, vor allem wenn du länger mit Canva arbeiten solltest. Okay? Und das dritte Tool, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist Sellerboard. Einfach für die bessere finanzielle Übersicht. Ich finde Sellerboard richtig toll, weil ich davor alles in Excel-Listen gewertet habe und ausgerechnet habe, das war Hölle, das einfach alles nachzutragen und trotzdem, also Amazon gibt dir einfach keine Übersicht und du musst an enorm vielen Stellen suchen, um diese Zahlen zu finden und es rutschen auch einfach irgendwelche Sachen durch und du hast trotzdem so ein paar Fragezeichen bei ein paar Ausgaben, wo du dir sagst oder fragst, okay, woher kommt das? Diese Fragen hast du nicht mehr bei Sellerboard, ganz eindeutig. Sellerboard gibt dir geile Übersichten nach Tag, Produkt, Woche, Monat, Benutzer definiert. Du kannst dort deine Einkaufspreise hinterlegen. Du kannst ganz genau deinen Nettogewinn dort ausrechnen lassen. Du kannst schauen, was ist deine Conversion Rate, ja? Wie viel PPC-Kosten hast du an dem Tag in der Woche oder in dem Monat ausgegeben? Und so weiter und so fort. Sellerboard hat sogar auch den Service, wenn mal Ware verloren gegangen ist an die Amazon-Lager, dass sie dich unterstützen, das Geld zumindest davon zu bekommen. Ja, ihr müsst nicht darauf sitzen bleiben, dass Amazon oder DHL euer Paket verloren hat. Ja, ihr könnt auch diese Kosten zurückerstattet bekommen. Und das da hilft durch Sellerboard genauso. Ich benutze es dafür nicht tatsächlich bei Sellerboard, aber für diese finanzielle Übersicht ist Sellerboard wirklich unschlagbar. Und auch hier, Leute, in meinen Shownotes findet ihr einen Link. Da könnt ihr Sellerboard anstatt einen Monat kostenlos, ganze 2 Monate, es kostenlos testen. Und das Coole ist, ihr müsst auch in diesen 2 Monaten keine Zahlungsart hinterlegen. Das finde ich richtig geil. Das heißt, du kannst relativ risikofrei, klar, du musst dein Amazon-Konto damit verbinden, aber relativ risikofrei kannst du dir einen Sellerboard-Account einrichten. Erstmal 2 Monate fröhlich vor dich hin testen und dann entscheiden, ist es was für mich oder ist es nichts für mich. Wenn es was für dich ist, musst du eine Zahlungsart hinterlegen und dann geht Sellerboard fröhlich weiter. Und damit, meine Lieben, auch Werbung Ende an der Stelle. Okay? Und kommen wir jetzt noch zur fünften Frage. Was würdest du Neulingen raten? Boah, Leute, so viel. Ich würde euch so viel raten. Und genau deswegen mache ich diesen Podcast, weil da unter anderem auch so viele Dinge mit drin sind, die ich als Anfängerin falsch gemacht habe oder auch als fortgeschrittene Amazon-Sellerin falsch gemacht habe und wie ich das richtig angehe. Deswegen gibt es diesen Podcast. Ja, und deswegen mache ich auch Social Media. Deswegen habe ich auch einen Instagram-Kanal. Folgt mir da gerne rein, um nichts zu verpassen. Weil ich da auch manchmal tagesaktuelle Dinge reintue, die ich in dem Podcast gar nicht erwähnen kann, weil Podcast nehme ich nur einmal die Woche auf. Und manchmal ist so eine Kleinigkeit oder etwas Gravierendes auch schon bis nächste Woche einfach vergessen, weil halt so viel kommt. Aber nichtsdestotrotz will ich ein paar Sachen sagen zu dieser Frage. Und zwar hier nochmal der Reminder an euch. Amazon ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Okay, und es ist kein Marathon, wo du früh aufstehst und sagst, heute habe ich Lust, einen Marathon zu laufen, sondern es ist ein Marathon, wo du viel vorab trainieren musst. Okay, du hast dich und du musst dich lange, lange Zeit auch einfach darauf vorbereiten, bis du diesen Marathon läufst. Und du wirst auch feststellen, dass dieser Marathon nicht an einem Tag gelaufen ist, nicht in einer Woche, nicht in einem Monat und auch nicht in einem Jahr. Ich mache das schon seit 10 Jahren und ich habe immer noch nach 10 Jahren das Gefühl, ich laufe einen Marathon. Dafür braucht man wirklich sehr viel Disziplin und Ausdauer. Und es ist halt, das ist halt die Krux an der Sache. Viele reden von Ambitionen oder von Motivation, dass sie jetzt so motiviert sind, das zu machen. Das ist herrlich. Ich kenne das von mir selber, wenn ich Dinge motiviert oder ambitioniert angehe, wie sie resultieren. Und ich kenne Dinge, die ich angehe, wo ich einfach machen muss. Die Unterschiede sind natürlich in den vielen Fällen enorm. Und ich glaube, wenn du das, dich selber reflektierst, wirst du das auch an dir selber feststellen. Okay? Nichtsdestotrotz, manchmal geht Motivation und Ambitionen einfach flöten. Du hast auch mal einen schlechten Tag. Irgendwas ist passiert. Ja, irgendwie kriegst du so eine gefühlte mentale Schelle ins Gesicht, wo du auch aufwachst. Und dann kommen die Zweifel. Und dann muss Disziplin in dem Moment eingreifen. Disziplin muss in dem Moment eingreifen, wo dir deine Motivation flöten geht. Weil sonst wird es halt einfach schwierig und du brauchst einen langen Atem bei Amazon. Du brauchst wirklich Geduld. Das ist mit das Wichtigste vor allem. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, privat und persönlich. Gebe ich ehrlich zu. Und ich hätte fast nach einem Jahr aufgegeben auf Amazon, weil es ja nicht geklappt hat, weil ich ja schon so am Verzweifeln war und weil ich nicht geduldig war tatsächlich, weil ich damals nicht verstanden habe, was Amazon bedeutet. Und heute verstehe ich das. Deswegen Disziplin und Ausdauer, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es wird lange Nächte mal sein, es werden lange Abende und du wirst stundenlang mal in etwas sitzen und irgendwas wird mal eine Zeitverschwendung sein und du wirst am liebsten deinen Laptop aus dem Fenster werfen. Und deswegen Disziplin. Dann, Leute, auch ganz wichtig, keiner meistert Amazon über Nacht. Ja, und wichtig dabei ist, Ruhe zu bewahren und nicht panisch zu werden. Vor allem, wenn du Dinge tust, die du noch nie getan hast und sie klappen auf Anhieb nicht. Ich sehe das bei so vielen, die dann so Panik verbreiten und auch dann Dinge klicken, die sie gar nicht zu klicken hätten. Und dann verändern die plötzlich Dinge, wo du dir denkst, what the fuck, was ist gerade passiert? Warum, du wolltest gerade ein Listing anlegen, warum änderst du jetzt deine Unternehmensdaten ab? Ist mir auch schon untergekommen mit Kunden, wo ich dann da saß und ich mir dachte, den Gedankengang hätte ich jetzt auch gerne gewusst. Also wie man von Produktlisting anlegen zu, ich ändere jetzt meine Bankverbindung ab, kommt in wenigen Schritten, in 2 Minuten passiert. So, what the fuck, was ist hier passiert? Ja, deswegen Ruhe und erwarte nicht zu viel in kürzester Zeit zu erreichen. Ja, weil andere Seller zeigen euch ihre Jahre von Arbeit und du kannst sie nicht in 5 Monaten aufholen. Wenn ich von meinen Erfahrungen rede, dann rede ich hier von insgesamt 10 Jahren Erfahrungen. Wenn ich euch sage, ich verdiene im fünfstelligen hohen Bereich monatlich auf Amazon und habe auch schon die Millionen geknackt, dann ist es, weil ich jahrelang mir dafür den Arsch aufgerissen habe und das ist nicht nach 4 Monaten passiert. Seitdem ich bei Amazon angefangen habe. Okay, bitte denkt dran. Es ist ja auch so, wie wenn du jetzt gerade eine Ausbildung anfängst. Natürlich bist du nicht so gut wie dein Auszubildender bei manchen Aufgaben. Es sei denn, du bist so ein Multitalent. Bei Amazon ist es aber nicht wie im Handwerk, du baust selber was und es kommt auf deine Leistung an, sondern bei Amazon gibt es so viele Faktoren, die noch mit reinfließen, die du nicht beeinflussen oder steuern kannst überhaupt. Okay, das ist gar nicht möglich, dass du das machst. Und deswegen vergleich, also versuch dich auch nicht immer mit anderen zu vergleichen. Das ist mir das Toxischste, was man machen kann. Und ich mache das zum Teil manchmal bis heute, vor allem eher Social Media Bereich. Und ich muss mich aktiv davon abbremsen, da weiter auf irgendwelchen Accounts zu dümpeln und mir zu denken, boah, die haben irgendwie nur 50 Beiträge hochgeladen und haben da 100.000 Follower und ich habe schon über 100 Beiträge hochgeladen und krieg noch nicht mal die 1.000 voll. Aber was vergleiche ich mich denn mit denen? Ja? Es ist genau dasselbe Spiel. Deswegen passt da auf euch auf und macht euch da nicht so einen Druck. Setzt euch realistische Ziele, die auch machbar sind und umsetzbar sind, in eurer Kapazität, nicht in Kapazitäten von anderen. Und schaut, was ihr in eurer Macht tun könnt, um das voranzutreiben. Und ich glaube, das ist mit der beste Tipp, den ich euch mitgeben kann. Yes, Leute, das war es. Ganz schön lang gelabert. Ich habe unglaublich Durst, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe natürlich vergessen, meine Wasserflasche aufzufüllen. Und ich sitze hier schon seit 40 Minuten und ich denke mir seit 40 Minuten, oh mein Gott, ich verdurste gleich. Deswegen, Leute, hören wir jetzt auch einfach auf. War eine lange Folge. Vielen Dank an alle, die jedes Mal hier reinhören und zuhören. Ich danke auch meinen Freunden von Herzen, die nichts mit Amazon zu tun haben und auch gar kein Interesse haben, dass sie zumindest mal in ein paar Folgen reinhören. Es wurde mir dieses Wochenende nämlich auf dem Kindergeburtstag von meinem Patenkind berichtet, dass so einige Freunde da in meinen Podcast reingehört haben. Und das finde ich herzallerliebst. Deswegen vielen Dank. Ganz egal, ob du den Podcast brauchst für dein eigenes Amazon-Business oder mich einfach nur unterstützen willst. Merci. Das kommt von Herzen. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei einer neuen Folge Prime Break. Mach's gut auf deine steigenden Umsätze. Ciao.